Sehr gerne.
ACI-Kurs 6, Klasse 5. Liebe Olaf.
Ja. So. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke. Darum geht es ja im ganzen Kurs, dass wir ein Buddha werden. Letzte Woche hattet ihr mit Ulrike die Zukunft von Buddhas Lehre. Da ging es auch darum, was ist der Unterschied zwischen dem physischen Dharma und das gelebte Dharma, die Erkenntnisse. Dann hattet ihr, jetzt muss ich gleich spicken, um was es noch ging. Also die ganz vielen unterschiedlichen Schriften und was in den Schriften steht, wie lange das Dharma auf der Welt noch besteht. Und die unterschiedlichen Interpretationen der unterschiedlichen Phasen, wie das Dharma von der Welt verschwindet. Ich finde es interessant, auch Jyoti Lamas Standpunkt, dass er sagt, Buddha hat das ja nur gesagt, um uns ein bisschen Angst zu machen, damit wir auch das Dharma wirklich ehren und leben. Und der letzte Punkt war noch ein paar, ich sage da immer Codewörter dazu. Es gibt im Diamantschneider-Sutras sehr viele Codeworte. Und ihr habt insbesondere besprochen, was heißt das Selbst, was heißt das Lebewesen, das Leben und die Person. Und primär geht es immer darum, sich selbst oder seinen Körper als selbst existierend wahrzunehmen. Auch heute werden wir da noch also zu dem selbst existierend auch nochmal die Zeit betrachten. Heute machen wir Leerheit und Karma. Auch Karma ist leer, hihi. Der erste Punkt sind Berge von Gold. Da machen wir einen kleinen Ausflug ins Abhidharma und die Weltensysteme versus einem Vers Dharma, lehren, richtig lehren. Karma und die Leerheit von Zeit, die sechs Vollendungen, die wir ja schon in Klasse 3 auch angesprochen hatten, und drei Elemente einer guten Tat und ihre Leerheit hat man auch schon in Klasse 3, werden wir heute nochmal vertiefen und es kommt auch heute noch auf die Hausaufgabe. Genau. Berge von Gold. Jetzt muss ich meine Fenster orientieren, dass ich auch was vorlesen kann. Das erste Zitat in der Lektüre. Osobuti, was denkst du? Angenommen, ein Sohn oder eine Tochter der edlen Familien würde sämtliche Planeten dieser großen Galaxie, einer Galaxie mit Abermillionen Planeten, mit den sieben Arten der kostbaren Substanzen bedecken und sie als Geschenk darbringen. Würde dieser Sohn oder diese Tochter der edlen Familie viele hohe Berge an Verdiensten durch solch eine Tat sammeln? Als erstes machen wir jetzt einen Ausflug, wie gesagt, in die Abhidharma und schauen uns mal an, was dort als Weltsystem verstanden wird. Abhidharma ist aus der Zeit der ersten 700 Jahre nach Buddha. Ich weiß gar nicht, ob das Inhalt von der letzten Klasse war, wo das Dharma sehr Detailistisch dargestellt wurde. Wir wissen ja, Abhidharma ist ja auch die unterste Schule. In der Abhidharma wird alles ganz genau definiert. Die gehen das sehr wissenschaftlich an und deswegen wird auch definiert, was ist ein Weltsystem. Ein Weltsystem heißt auf Tibetisch Angsti Todi, Halloween Weltsystem, eine Galaxie bestehend aus 1000 Kürbissen. Nein, ich glaube, das war nicht in der Abhidharma. Das war der Hinweis von Ulrike, dass heute Halloween ist. Ein Weltensystem ist Tongchipu, grundlegendes Weltsystem. Das ist sozusagen die erste Ordnung und das ist eine Galaxie bestehend aus 1000 bewohnten Planeten. Wie gesagt, ich finde, es trifft sich sehr gut mit unserer Wissenschaft, was in der Abhidharma beschrieben ist. Deswegen ist es aber auch wahr. Und die nächste Galaxie besteht dann aus 1000 mal 1000. Das ist eine Million Planeten, heißt Tongbama. Und das ist ein Weltensystem der zweiten Ordnung. Das sind 1000 mal das Weltensystem der ersten Ordnung drin. Und dann machen sie noch ein drittes System, Tongchenpo, Weltsystem dritter Ordnung. Das sind dann 1000 mal 1000 mal 1000 Planeten. Und von denen sprechen wir hier. Wenn wir aber Millionen von diesen Planeten mit Edelsteinen bedecken, wie viel gutes Karma sammeln wir dann an? Wir sind aus einer edlen Familie. Edle Familie bezieht sich hier nicht auf Adel, sondern edle Familie bezieht sich hier auf die Familie der Buddhas und Bodhisattvas. Also angenommen, wir sind ein Bodhisattvas und wir bedecken, also es ist ja schon mal unzählig hier, es sind wahrscheinlich keine Milliarde Planeten, die hier dargestellt sind. Da hört das Vorstellungsvermögen und auch die Bilder auf. Wie viel gutes Karma würden wir ansammeln, wenn wir all diese Planeten mit Edelsteinen bedecken und sie dann einem Buddha darbringen. Kann sich das jemand vorstellen? Sind wir dann schon ein Buddha, wenn wir das tun? Ulla macht ein Nein. Oder vielleicht ein Schulterzucken. Ich glaube, es wird dann schon ganz schön helfen dabei. Aber wir kennen Buddha, wie ominös er sich im Diamantschneider-Sutra ausdrückt. Und im nächsten Vers kommen ganz genau, wiederholt er dieses Muster, was er in so vielen anderen Versen wiederholt. Subhuti antwortet respektvoll, o Siegreicher, viele würden es sein. Ich habe hier mal ein paar Punkte gemacht für, also wenn ein Sohn oder eine Tochter aus edler Familie aber Millionen von Galaxien mit Edelsteinen bedeckt. Und Subhuti sagt, o Siegreicher, viele gute Taten wären das. Merkt euch hier auch das viele, da beziehe ich mich dann später nochmal drauf. Und dann sagt er aber gleichzeitig weiter, natürlich könnten sie aber auch nie existieren. Weil er natürlich, Subhuti ist ja ein schlauer Junge, weil er natürlich sagt, ist ja alles leer. Also nie existieren können, ist hier das Codewort, nicht aus sich selbst heraus existieren. Also wie gesagt, das Muster haben wir ja in ganz, ganz vielen von den Versen, die wir auch schon besprochen haben. Als erstes heißt es immer, wie viele wär's denn? Und dann sagt Subhuti, natürlich wären es ganz viele. Und dann weist er aber sozusagen gleich im zweiten Satz darauf hin, aber sie existieren nicht aus sich selbst heraus. Und dann kommt das dritte Muster. Und genau aus diesem Grund sprechen jene, die diesen Weg gegangen sind, von hohen Bergen an Verdiensten. Hohen Bergen an Verdiensten. Und das heißt, dass es aber nichtsdestotrotz, obwohl sie nicht aus sich selbst heraus existieren, existieren aufgrund von unserem Karma, weil wir es wahrnehmen. Im Kommentar und in der Klasse geht Geshe-la jetzt sehr, sehr, sehr auf das nie existieren können ein. Hier spricht er wirklich von der Leerheit von Karma. Sie könnten gar nicht existieren, auch das ist eine Projektion. Und er spricht auch über die Leerheit von Zeit. Auch Zeit ist ein Konzept, was wir durch unser Karma projizieren. Zeit ist, existiert nicht aus sich selbst heraus. Ich denke, das sind die zwei Punkte, wo man immer, ich weiß es nicht, wo man wirklich am meisten hadert, dass selbst Karma eine Projektion ist und die Gesetze des Karmas und dass Zeit ebenfalls eine Projektion ist. Und genau darauf geht er jetzt ein. Er sagt, kann ja gar nicht existieren, weil die Ursache ist Vergangenheit und das Ergebnis ist Zukunft. Und jetzt hier in der Gegenwart ist weder die Ursache noch das Ergebnis da. Deswegen kann eigentlich Ursache, Konsequenz, die Gesetze von Karma gar nicht existieren. Es gibt kein Karma, es gibt kein Resultat. Hinzuzufügen, aus sich selbst heraus existierend. Ich habe es jetzt hier auch so schön durchnummeriert, weil wir jetzt die Zeit sozusagen unter die Leerheit von Karma unter drei Aspekten betrachten. Also die erste ist, im gegenwärtigen Augenblick existiert es nicht. Das ist die logische Argumentation dafür, dass auch Karma und Ursache nicht aus sich selbst heraus existieren. Weil wenn sie das tun würden, dann wären sie selbst existent und sie können nicht aus sich selbst heraus existieren, weil sie keine Korrelation der Zeit haben. Sie treten nicht zum gleichen Zeitpunkt auf. Der zweite Aspekt, natürlich existieren Karma und Konsequenz, wenn wir uns den kompletten Zeitstrom angucken. Beim ersten gucken wir uns einen einzigen Augenblick an. Die Gegenwart. Darüber gibt es ja auch schon wieder ganz viele Diskussionen. Gibt es diesen Augenblick der Gegenwart in den Schriften? Wenn man sich jedoch den Geistesstrom anschaut, natürlich existieren dann Karma-Konsequenz sehr wohl, wenn man es in einem größeren Zeitrahmen als nur der Gegenwart betrachtet. Und der dritte Punkt ist, beides existiert nur oder existiert nicht, weil wir sie aufgrund von unserem Karma wahrnehmen. Also nochmal zurück zum Zitat. Als erstes sagt Subhuti, ja, natürlich werden die viele gute Taten dadurch ansammeln, wenn sie diese Abermillionen von Galaxien mit Edelsteinen und Gold bedecken. Er sagt aber gleichzeitig, aber sie existieren nicht, weil nämlich es ist die Wahrnehmung. Aufgrund von Karma wird diese Projektion uns aufgezwungen. Und genauso ist es auch, dass der Zeitstrom, wo wir sagen, Karma und die Konsequenz hängen zusammen, auch das ist eine Projektion, das ist eine Wahrnehmung, die uns von unserem Karma aufgezwungen wird. Und der Siegreiche sagt, und wenn wir andererseits annehmen, dass sich jemand nur vier Zeilen eines Verses aus dieser Darstellung des Dharmas merkt und den anderen erklärt und ihn korrekt lehrt, die Berge ihrer Verdienste wären unermesslich und jenseits aller Berechnungen. Warum ist das so? Weil Subhuti, dieser zeugt die einzigartige und vollkommen perfekte Erleuchtung von jenen, die diesen Weg gegangen sind, der Feindzerstörer, der vollkommen erleuchteten Buddhas. Und daraus werden auch die Buddhas, die Siegreichen, geboren. Hier haben wir als erstes in der Antwort von Buddha, er hat gesagt, wenn ich diese Abermillionen Galaxien bedecke, hat Subhuti gesagt, habe ich viel Gutes werde ich viel Verdienste sammeln. Und Buddha sagt jetzt aber hier, und wenn ich mir nur 4 Zeilen eines Verses merke, ihn korrekt erkläre und ihn korrekt lehre, dann sind meine Verdienste unermesslich und jenseits aller Berechnungen. Also hier macht er jetzt wirklich den Vergleich auf und sagt, hey, wenn jemand alle Planeten mit Gold bedeckt, dann sammelt er viel Verdienste. Aber wenn jemand einen Vers korrekt, des Dharmas korrekt lehrt, dann sammelt er unermessliche Verdienste. Und wenn er das tut, erzeugt er die vollkommen perfekte Erleuchtung. Und das ist der Weg, das zu tun, um ein Buddha zu werden. Deswegen auch immer wieder jenen, die diesen Weg gegangen sind. Und hier wird im Kommentar nochmal sehr, sehr ausführlich eingegangen auf die 6 Vollkommenheiten. Wir haben den vollkommen erleuchteten Buddha. Und das sind die 6 Dinge, die wir üben müssen, um zu erkennen, dass einen Vers sich korrekt merken und korrekt zu lehren mehr Verdienste bringt, wie alle Planeten mit Gold zu bedecken und den Buddha darzubringen. Und dass die Vollkommenheiten der Weg sind, vollkommen erleuchtet zu werden. Was sind die 6 Vollkommenheiten, die uns vollkommen erleuchtet machen? Geben, Ethik, Geduld, freudvolles Bemühen, Konzentration und Weisheit. Normalerweise, und das ist auch mit den Bodhisattva-Levels korreliert. Nee, zuerst was anderes. Wie muss ich die 6 Vollkommenheiten ausführen, damit sie mich zum Buddha machen? Wir haben im Vers gehört, einen Vers lehren, das bringt mich zur Buddhaschaft. Das bringt mir super viele große Verdienste. Aber schnell zur Buddhaschaft. Aber Millionen Planeten mit Gold zu bedecken, bringt mir viele Verdienste. Wird ein wenig länger dauern, bis ich Buddha werde, wenn überhaupt. Deswegen ist die Frage, wie muss ich die Vollkommenheiten ausüben, damit sie wirklich vollkommen sind und mich schnell zur Buddha Schafft bringen. Das erste ist die Motivation. Mit welcher Motivation übe ich die 6 Perfektionen oder die 6 Vollkommenheiten? Als erstes muss ich es mit der Motivation eines Bodhisattvas tun, also mit Bodhicitta, dem Wunsch, erleuchtet zu werden, damit du auch andere zur Erleuchtung bringen kannst. Wenn wir das Beispiel hernehmen, wenn ich Abermillionen Planeten mit Gold bedecke, dann habe ich wahrscheinlich den Wunsch, erleuchtet zu werden. Das ist aber nicht Bodhicitta. Wenn ich jemand einen Vers korrekt lehre, dann habe ich Bodhicitta, weil ich ihm den Vers lehre, um ihn zur Erleuchtung zu bringen. Das zweite ist, dass ich selbst, wenn ich die Vollkommenheit ausübe, die Leerheit verstehen muss. Und diese Weisheit an sich ist ja die 6. Vollkommenheit. Und wenn ich ohne diese Weisheit die anderen 5 ausübe, dann werden sie mich nicht, dann werde ich nicht diese vielen Verdienste ansammeln, diese unermesslichen Verdienste, um schnell zur Buddhaschaft zu kommen. Wenn ich die anderen 5 ohne Weisheit ausübe, dann heißt es im Text, dann bin ich wie ein Blinder. Jetzt stellt sich aber die Frage, Weisheit ist ja die sechste. Im Kopf hat man schon, wenn man die sechs liest, die sechs Vollkommenheiten nacheinander, ist die erste Annahme ja, zuerst perfektioniere ich das Geben und dann gehe ich praktisch so weiter. Und ich brauche auch diese fünf und muss sie ausüben, um überhaupt so gutes Karma anzusammeln, damit ich überhaupt Weisheit erlange. Aber wenn sich jetzt die Frage stellt, geht das chronologisch? Gehe ich chronologisch? Zuerst vollende ich die erste Vollkommenheit und dann die zweite und dann die dritte und zu guter Letzt die Weisheit? Nee, so ist es nicht. Die bedingen sich gegenseitig. Ich praktiziere alle sechs gleichzeitig und sie beeinflussen sich positiv. Das ist wie eine Aufwärtsspirale. Ich praktiziere die ersten fünf, da sammle ich viel gutes Karma an, viel, nicht unermesslich, sondern viel. Und dann verstehe ich Karma und Leerheit besser. Und das ist nämlich Weisheit, wenn ich Karma und Leerheit verstehe. Wenn ich dann mit der Weisheit die ersten fünf Vollkommenheiten besser ausführe, noch mehr Verdienste ansammle, weil ich sie jetzt mit ein bisschen Weisheit ausführe und sie mit Weisheit, also als Sehender, wenn wir die Metapher nochmal bedienen wollen, ausführe, dann begebe ich mich auf eine Aufwärtsspirale und dann kann ich sie alle vollenden. Die Aufwärtsspirale ist wichtig, weil nur wenn ich alle vollendet habe, insbesondere die Weisheit, erst dann bin ich ein Buddha. Deswegen ist ja auch Vollkommenheiten, ja, wir üben die sechs Vollkommenheiten, aber wir sind nicht vollkommen in ihnen. Wir müssen alle sechs gleichzeitig praktizieren, somit Karma ansammeln, dass wir immer mehr Weisheit erlangen und sie noch besser praktizieren können. Und dann führt es dazu, dass wir alle sechs wirklich vollkommen ausüben. Und dann haben wir die Buddhaschaft erreicht. Das nächste Zitat. Und dann sagte der Siegreiche, und wenn wir andererseits annehmen, dass sich jemand nur vier Zeilen eines Verses aus dieser Darstellung des Dharma merkt und ihn anderen erklärt und ihn korrekt lehrt, die Berge ihrer Verdienste wären unermesslich und jenseits aller Berechnung. Das hat man schon, aber jetzt gehen wir nochmal zu dem Punkt, wie führe ich zum Beispiel die erste Vollkommenheit und alle anderen wirklich mit Weisheit aus. Weil das ist unser Ziel, die fünf Vollkommenheiten mit Weisheit auszuführen, dass wir eben unermessliche Verdienste ansammeln. Wenn es zum Beispiel um die erste Vollkommenheit geht, geben. Wir haben unterschiedliche Arten des Gebens. Wir können physische Dinge geben. Wir können aber auch das Dharma geben und das ist zum Beispiel schon geben mit viel mehr Weisheit. Insgesamt muss ich aber bei jeder guten Tat die Leerheit im Kopf haben, weil dann führe ich jede gute Tat mit Weisheit aus. Wir erinnern uns. Karma und Leerheit verstehen ist Weisheit. Und wenn wir Karma und Leerheit im Kopf haben, während wir die gute Tat ausüben, dann sammeln wir die unermesslichen Verdienste an. Und das führt uns zu den allseits bekannten drei Sphären. Oder die drei Elemente bei einer guten Tat. Ich habe hier ein Bild ausgesucht. Er gibt anscheinend seiner Freundin ein Geschenk und sie freut sich auch ganz arg drüber. Und jetzt ist die Frage, hat er während des Gebens die drei Elemente beim Akt des Gebens, zieht er die Leerheit? Wir haben den Gebenden, wir haben das Geschenk und wir haben den Beschenkten. Fangen wir mit dem Geber an. Sehe ich in dem Moment, dass die Situation nicht aus sich selbst heraus existiert, dass ich auch die Situation selbst geschaffen habe durch mein Karma, dass die Situation projiziert ist, dass ich sie durch mein vergangenes Karma erzeugt habe. Es ist ja auch zum Beispiel, man hat nicht immer jemanden zum Geben. Es gibt viele Menschen, die suchen vergeblich nach einem Partner für ihr 4-Starbucks-Step. Auch das ist Karma, dass ich einen Partner für meine 4 Schritte finde. Und interessant, es ist ja auch immer die Korrelation dabei, wenn ich das wirklich sehe. Also wenn ich die Leerheit sehe der Situation, dass die Situation nur da ist, weil durch mein vergangenes Karma, das ist genau der Verdienst, dass ich mich in Zukunft selber als Buddha wahrnehme, sprich als Buddha projiziere. Die Leerheit des Beschenkten, auch den Beschenkten habe ich erzeugt. Er ist nicht aus sich selbst heraus existierend. Da ist nichts, was mich durch meine Projektion, ich habe ihn durch mein vergangenes Karma erzeugt. Und wenn ich das in der Situation sehe, dann werde ich in meinem Buddha-Paradies nur von super coolen Wesen umgeben sein. Das ist mit Definition des Buddha-Paradies. Und das ist die Ursache dafür. Der dritte Aspekt, die Leerheit des Gebens selbst. Nochmal sehen, dass die Situation nicht selbst existent ist, dass ich die Situation durch mein vergangenes Karma erzeugt habe und dass dieses Geben in Zug, also wenn ich das Geben als perfekte und spontane Aktivität eines erleuchteten Wesens wahrnehme, dann werde ich in meinem Buddha-Paradies ohne nachzudenken sofort spontan helfen und meine Aussendungskörper schicken. Es gibt für dieses dritte Element in den Schriften noch eine andere Variante, die Variante B, die Leerheit des Geschenks selbst. Sehen, dass das Geschenk nicht selbst existent ist. Sehen, dass ich auch das Geschenk, dass ich überhaupt was zum Geben habe, durch mein vergangenes Karma erzeugt ist. Und das wird dann durch diesen Verdienst werde ich in meinem Buddha-Paradies alle Dinge um mich herum als perfekt wahrnehmen. Ist das cool? Ich finde es aber super schwierig. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie sind diese 3 Elemente für die anderen Vollendungen. Wir haben es jetzt hier an der ersten Vollendung fürs Geben, ist es durchdekliniert. Ich finde es also bei vielen von den anderen Vollkommenheiten ist es schon ein bisschen Gedankengymnastik, alle 3 Aspekte als, also die Leerheit wirklich sich präsent zu machen. Das ist keine Hausaufgabe, das wäre meine persönliche Bitte an euch, falls ihr noch neben den Hausaufgaben ein bisschen Zeit habt. Ich glaube, das ist auch ein gutes Meditationsobjekt wäre, sich eine Vollkommenheit, also eine der anderen Vollkommenheiten zu nehmen und sich zu überlegen, was sind denn in dieser Vollkommenheit oder in dieser Perfektion die 3 Elemente, die ich als leer betrachten soll, damit ich sie mit Weisheit ausführe. Das waren die Inhalte für heute. Ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen, bestimmt habt ihr Fragen dazu. Hihi. Alle geplättet.
Hallo Suna.
Hallo Judith.
Also ich habe jetzt noch keine Frage.
Ja.
Noch. Ich habe Fragen, also ich habe zwei mindestens, oder sicher mal eine, ich will mich jetzt nicht vordrängen, zur letzten Hausaufgabe.
Die Ulrike ganz bestimmt gerne beantwortet.
Genau, also es war ja die Meditationshausaufgabe, uns zu überlegen, die verschiedenen Vorstellungen, wie lange das Dharma bleibt, nachdem Buddha gestorben ist. Und Ulrike hat dann den intelligenten Hinweis noch dazu zu geben, sich dazu noch zu überlegen, dass ja eben die Zeit, wir hatten es heute, auch leer sei. Okay, ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben. Ich saß auf dem Kissen und habe mir das überlegt. Und ich kam auf nichts. Und es kam einfach nichts. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, außer dass das stimmt, liebe Ulrike, das ist so. Aber ich kann jetzt wenig, ich saß da und fand, ja, das ist ja genau so. Also das ist ja relativ. Also warum jetzt 5000 Jahre oder 2500 Jahre? Das kommt ja aus mir. Also was kann ich jetzt tun? Ja. Könnt ihr mir da helfen oder sind andere auf etwas gekommen?
Sollen wir es in die Runde geben? Wer hat denn
Erkenntnisse?
Ich kann ja mal anfangen damit. Da gibt es auch keine Lösung in dem Sinne, dass ich dir jetzt sagen kann, so und so und so geht diese Meditation. Sondern es ist der Gedanke oder in der Meditation mit dem Gedanken zu spielen, was bedeutet es, dass die Zeit leer ist? Und nicht im Abstrakten zu bleiben, sondern zu überlegen, was bedeutet es konkret für mich? Das ist der springende Punkt. Wenn nach 2500 Jahren das Dharma zu Ende ist, dann ist es jetzt zu Ende mit uns. Und das ist ein riesengroßer Aufweckruf, das hat Sönam ja auch gesagt, so sich an der Nase zu packen und zu schauen, was kann ich dazu beitragen, dass das Dharma in der Welt bleibt. Ne? Aber jenseits davon, auch wenn es 1000 oder 5000 oder 100.000 Jahre in der Welt wäre, ist das, diese Zeit pflanzen wir selber. Und die ist für uns in dem Fall das, was wir gepflanzt haben. Wenn wir dazu beigetragen haben, dass das Dharma in der Welt vergeht, weil wir es nicht geachtet haben, weil wir es nicht weitergegeben haben, weil wir das akademisch angeschaut haben und auch nicht gelebt und praktiziert haben und keine Erkenntnisse, also diese Realizations hatten, dann ist es nach 2500 Jahren weg und dann ist diese Zahl 2500 unsere Wahrheit. Und als ich mich angefangen habe, mich mit der Leerheit der Zeit zu beschäftigen, da hat mich das komplett inspiriert. Und ich mache das jetzt wirklich ganz oft, wenn ich weiß, ich habe einen stressigen Tag vor mir und die Termine sind so getaktet, dass ich wirklich brutal auf Kante genäht bin und der kleinste Verschieber schmeißt mich aus dem Zeitplan, dann fange ich an, die Zeit zu dehnen. Ich nehme mir dann einfach, ich lege die Uhr weg und gehe einfach und schau, dass ich von meinen Samen, ich pflanze auch ganz bewusst, dass ich Leuten wirklich Zeit gebe, dass ich Dinge ruhig mache, dass ich die Leute nicht aufrege, dass es keine Hektik gibt. Dann erwarte ich auch von meinen Samen, dass die jetzt dann da sind. Und ich gucke auch wirklich auf keine Uhr in der Zeit, sondern ich gehe einfach in aller Ruhe. Ich habe das geplant, mein Tag ist eingeteilt, es ist machbar. Und dann erwarte ich, dass das funktioniert. Und in 90% der Fälle funktioniert es. Und ich habe keinen Stress mehr und ich reg mich nicht mehr auf. Also man kann die Zeit tatsächlich dehnen. Und manchmal, wenn du am Flughafen sitzt und dein Flieger hat 2 Stunden Verspätung, dann kannst du die Zeit komprimieren. Das sind so kleine Spiele, wo du deinen Geist einfach so dran gewöhnst, zu sehen, dass Zeit genau wie alles andere auch leer ist. Und dann schaust du dir die Leute an, die neben dir auf den Bänken sitzen. Und du guckst, welcher hat jetzt die größten Mental Afflictions damit. Und dann überlegst du dir, ob du vielleicht dem Gespräch anhängst und ihn ein bisschen aufheiterst und ein bisschen eine Freude machst. Und die ganze Zeit diese Zeit komprimierst, dass sie schneller vergeht und dass die Leute ihre Anschlussflüge noch kriegen. Das habe ich auch schon gemacht, im Flieger gesessen. Es saß eine Frau, die sich furchtbar abgefrettet, dass sie ihren Flieger nach Polen nicht kriegt und der nächste ging erst 3 Tage später. Dann komprimierst du die Zeit und versuchst ihr zu helfen, ruhig zu bleiben und schaust mal, was geht. Also Zeit ist dann in dem Fall einfach kein faktisches Ding mehr, das auf deinem Sekundenzeiger lang tickt, sondern du spielst damit. Funktioniert nicht immer. Kommt ja auch auf dein Karma drauf an, aber du kannst Zeit pflanzen. Mache ich ganz bewusst, weil ich einfach weiß, dass das eine der besten Geschichten, die man pflanzen kann. Und dann erwarte ich, dass das funktioniert. Und es, also für mich funktioniert es ziemlich oft. Aber es gibt da keine Pauschalantwort, die ich dir jetzt geben kann, zu sagen, diese Meditation funktioniert so, mach das und dann wirst du diese Erkenntnis haben.
Ich habe jetzt auf Erkenntnisse gehofft, aber ich habe sie jetzt. Danke dir, Ulrike. Okay, danke. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch die andere stellen darf.
Aber natürlich.
Das ist auch länger zurück. Das war auch Ulrike in der Klasse, ging auch um die Hausaufgabe. Ich bin in der Klasse 2 bei einer Frage und ich kau da schon so lange drum rum und irgendwie komme ich da auf nichts. Wir mussten uns in der Meditation, ich habe mir dann einen Stick vorgestellt und die Frage war im weitesten Sinne, ich lese sie vor, warum ist es wahr, dass wir das Ding, das mit unserem Namen und Konzepten etikettieren, nicht finden können, wenn wir danach suchen. Und jetzt kommt bei der Antwort, ging es darum, also entweder ist es ein Ding oder es ist etwas anderes als dieses Ding oder es ist die Summe dieser Dinge. Das ist es ja auch nicht. Und dann kommt jetzt die Antwort und mit der komme ich null klar. Also es ist nicht die Summe der Dinge, weil diese Analyse auf der Identifizierung eines Objektes aufsetzt, das selbst als Basis für unsere Etiketten ohne eigenes Etikett existiert, also ultimativ. Und das verstehe ich einfach nicht.
Okay. Also ist wieder Hutzeit, ja. Verschiedene Hüte, verschiedene Schulen, verschiedene Definitionen von Leerheit. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, du machst es genau richtig. Du kämpfst damit, du ringst damit, das ist genau das, wie man der Leerheit auf die Schliche kommt, weil man kann sie intellektuell zu einem gewissen Grad versuchen, am Schwanz zu packen, aber die ist wirklich als ob das Mäuschen hinten den geölten Schwanz hat. Du hast sie und dann denkst du, ach, da macht's wutsch und dann ist das Mäusle wieder weg. Und die Übung ist, dass du dir den Stift anschaust und dir sagst, was ist denn da? Und ist der Stift die Summe seiner Teile oder ist der Stift als Ganzes der Stift oder ist der Stift irgendwas anderes als seine Teile? Und du versuchst rauszufinden, was da wirklich ist. Und je weiter du reinsteigst, du kannst auch in die Teile runtergehen. Ja? Du nimmst die Teile auseinander und dann hast du noch eine Plastikhülse und dann gehst du in der Plastikhülse weiter, bis du zu den Atomen runterkommst und du suchst das Gaccha. Du suchst immer das Gaccha. Was ist das Ding, das existieren könnte, ohne dass ich einen Namen, ohne dass ich eine Projektion draufwerfe, ohne dass ich dieses Label, dieses Etikett dranhänge. Und das ist Geshe-la sagt, das ist die höchste Meditation, die wir machen können, um Samen für DPE zu pflanzen. Und ich weiß nicht, wer von euch in diese I7 mit dabei war, da hat er die Meditation mit dem Handy gemacht. Da hat er uns noch das Auto in Hamburg vor die Tür gefahren und wir sollten über das Auto meditieren. Ist das Auto als Ganzes? Ist das Auto die Summe seiner Teile, das Lenkrad, die Räder, der Motor? Oder ist das Auto was ganz anderes? Und Wo sind denn die selbstexistierenden Teile an diesem Auto? Was ist selbstexistent? Und wenn du das machst lange genug, dann wirst du einfach finden, da ist nichts. Ja, du kommst dann irgendwann, also in meiner Meditation kommst du dann irgendwann an die Atome und dann kommen diese kleinen Teilchen und ich meine, für sie grottenschlecht. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, die ganzen Higgs und Hups und weiß der Geier. Und dann wissen ja die Physiker selber auch, dass du an einem gewissen Punkt, wenn du nur noch mit energetischen Teilchen dich beschäftigst, die verhalten sich dann so, wie du es erwartest. Und da ist ja schon mal ein ziemlich klarer Hinweis darauf, was Leerheit ist. Also, dass du am Ende tatsächlich, wenn du dann in diese Physik reinsteigst, wirklich dann auch wieder die Maus am Schwanz kriegst. Aber wunder dich nicht, wenn sie dir dann im nächsten Moment wieder entwischt. Bleib dran, such's. Ich weiß nicht, Sinan, hast du noch ein paar Tipps dazu?
Ich denke, also ich hätte die gleiche Antwort gegeben. Es geht ja wirklich um die Debatte, wenn es, also ist es die Summe der Teile oder ist es eines oder vieles oder ist es irgendwas Drittes? Also wenn es nicht eines oder wenn es nicht vieles ist. Also ich würde auch noch zusätzlich in die Richtung gehen, wenn ein Stift nicht existieren kann, dann können auch viele Stifte nicht existieren. Und der Stift kann auch nicht auf eine andere Art und Weise existieren. Also das wäre eine alternative Variante zu der Möglichkeit, die Ulrike beschrieben hast, dass du immer kleiner wirst in den Teilen.
Aber noch das Letzte, ich will jetzt nicht alle Zeit, aber ich dehne ja jetzt die Zeit. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich auch ganz profan, ohne Wahnsinn jetzt darüber nachzudenken, wieso ist das Stift nicht die Summe der Teile? Das verstehe ich nicht.
Ich brauche jetzt einen, den ich auseinanderbauen kann. Habe ich einen Stift immer auseinanderbauen?
Ich habe nur Stift, den ich auseinanderbauen kann. Ich verstehe überhaupt nicht diese Erklärung. Aber Item, also da komme ich wieder nicht, eben auch nicht weit. Für mich ist, könnte das sein, ja, das sind doch die Summe der Teile.
Entschuldigung, aber darf ich was fragen?
Bitte. Weil
im Grunde geht es ja immer darum, um die Sache, nämlich nicht aus sich heraus. Für uns ist er natürlich schon die Summe der Teile, weil wir die Summe der Teile, die einen Stift ausmachen, als Stift bezeichnen. Das ist ja unser Etikett, das wir da drauf werfen. Aber würden wir dieses Label nicht drauf geben, dann ist es einfach eine Summe von irgendwelchen Teilen. Aber ich habe noch einen anderen Punkt. Da möchte ich noch fragen, ist nicht in der Antwort auch der Teil drinnen, dass sogar die Basis dessen, wo wir unser Etikett draufgeben, auch nicht selbstexistent ist, nämlich die Projektionsfläche? Ist das nicht auch Teil dieser Antwort? Nämlich dieser letzte Satz, den du vorgelesen hast.
Ja. Das verstehe ich nicht.
Die zweite ist inkorrekt, weil diese Analyse auf der Identifizierung eines Objektes aufsetzt, das selbst als Basis für unsere Etiketten ohne eigenes Etikett existiert. Ja, gebe ich dir recht.
Du kannst es so ein bisschen so sehen. Also vielleicht hilft dir das. Ich habe mir das so diese kleine Hilfsstufe gebaut. Wenn wir in der Lage wären, einen Körper zu bauen, einen Menschen zu bauen, wir würden seine Finger, seine Hände, seine Arme, die Leber, das Herz, das Gehirn, die Augen, wir würden es alles perfekt bauen können, wäre das dann am Ende ein Mensch. Ja? Ohne diese Projektion, ohne dieses Etikett ist das kein Mensch. Also es ist, du musst die Samen dafür haben, dass dieser Mensch dann tatsächlich auch dir begegnet und rumläuft und mit dir interagiert. Und wenn du die Teile auseinander nimmst vom Stift und sie wieder zusammensetzt, dann kannst du den Namenstift da schon noch draufwerfen. Aber ob der Stift funktioniert oder nicht, ist in keiner Form von den Teilen abhängig, sondern nur von deinem Karma. Weil zum Beispiel kann auch die Mine leer sein oder hinten dieser Schnupsel funktioniert nicht und die Mine kommt nicht raus und du kannst einfach damit nicht schreiben, weil die Mine immer wieder wegfluppt. Also es ist tatsächlich so, dass der Stift als das, was wir, wenn wir Stift hören, denken, nämlich diese funktionierende Sache, die schreiben kann, die ist nicht abhängig von den Teilstiften.
Also wenn wir nochmal zu den Teilen gehen. Jetzt ist es kein Stift. Jetzt sind es irgendwelche Teile. Mhm. Jetzt baue ich sie zusammen, wie sie das in der Fabrik ja auch machen. Und was ist es jetzt?
Ein Stift.
Und wenn jetzt ein kleiner Hund reinkommt und ich wedel mit dem Stift vor dem Hund rum, was ist es für den Hund?
Ein Spielzeug.
Dadurch, dass du die Teile in der Fabrik korrekt zusammensetzt, ist es kein Stift. Weil sonst würde der Stift sagen, Brigitte, ich bin ein Stift, schreib mit mir. Lieber Hund, ich bin ein Stift, schreib mit mir. Also selbst wenn du alle richtigen Teile hast und sie zusammensetzt, hat es nicht die Stiftheit in sich. Also wenn du jetzt von unten nach oben kommst, von den kleinen Teilen zum zusammengesetzten Teil.
Darf ich was dazu sagen? Der Stift ist doch der Stift, weil wir in der Vergangenheit jemand anders Schreiben beigebracht haben.
Ja. Und nicht die Teile machen aus, dass dieses Ding ein Stift ist. Mhm. Weil sonst wäre es ja ein selbst existierender Stift, um jetzt auch noch Petras Aspekt mit reinzukriegen.
Darf ich mal kurz was sagen? Judith, wenn das zusammen ist, der ganze Stift, dann nimm doch mal was weg davon. Irgendwas. Ist es dann noch ein Stift? Ab wann ist es denn Stift? Wenn die Summe ihrer Teile der Stift ist. Ist es am Ende vielleicht nur noch das Kügelchen mit ein bisschen Farbe dran? Wo fängt denn da der Stift an? Wo hört er auf? Mhm. Wenn ich beim Auto einen Sitz rausnehme, ist es dann noch ein Auto? Oder wenn es nicht mehr fährt, ist es dann auch noch ein Auto? Ja. Oder wie man es vorhin hat, wenn er nicht mehr schreibt. Zur Summe der Teile war das so meine Annäherung.
Ja.
Ja, das stimmt, ja. Und ich merke auch manchmal, ich glaube, ich überlege mir irgendwie dann auch zu viel und möchte es verstehen und das macht, dass es Klick macht und ich finde, aha, jetzt, boah, Leerheit, genau. Und irgendwie bin ich noch nicht da, aber ich bin dran.
Ich habe jetzt einen nicht funktionierenden Stift. Weil natürlich die Spirale weggesprungen ist. Das ist nämlich der Stift. Die Spirale macht den Stift zum Stift.
Der Punkt ist doch, weil die Dinge aus unserem Geist kommen und eben nicht, wie wir sehen von den Dingen selber. Und darum ist es so schwierig für uns, die Ursachen zu erkennen. Das ist genauso ungefähr, wenn ich das so als Beispiel mir vorstelle, ich esse irgendwas und zwei Tage später ist mir davon schlecht. Mhm. Und dann soll ich nur definieren, von wo kommt jetzt das. Ne?
Dieser Schritt mit, also die Teile, ist die Summe der Teile des Ding, ist aber wichtig vom Gedankengang, es wirklich nachzuvollziehen und auch wirklich zu verstehen, weil es dann einfacher ist, die Projektion zu verstehen, dass es du durch dein Karma den Stift machst. Wenn du also im ersten Schritt verneinst, dass die Summe der Teile der Stift ist, dann fällt es dir einfacher, nachzuvollziehen, dass der Stift durch dein Karma erzeugt ist. Es sind unterschiedliche Aspekte, die insgesamt dann ein rundes Bild geben. Noch Fragen?
Die Ulla.
Ja, hallo, ich habe eine Frage zur Leerheit von Karma. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig runterbrechen kann, was meine eigentliche Frage ist, weil ich ja ein großes Fragezeichen hier im Kopf habe. Also, wir haben jetzt so und so viele Schritte, um einen Samen zu pflanzen. Ne? 4 Schritte, wir pflanzen ihn. Gischela sagt ja aber auch, wir haben eigentlich alle möglichen Samen schon gepflanzt, beziehungsweise den konkreten Samen für das Ergebnis haben wir wahrscheinlich schon gepflanzt. Und dann sagt er, um die Samen aufgehen zu lassen, Coffee Meditation, ja. Ne? Ganz viel Freude daran und so. Jetzt aber, wenn Karma und die Gesetze von Karma leer sind, dann frage ich mich, was genau ist es denn, dass den Samen, freust dich schon.
Ich freue mich an Ulrike, weil die sich schon freut, auf dass sie antworten darf.
Also was ist genau der Punkt, wieso denn jetzt ein Same aufgeht? Also jetzt in meinem Leben wird konstant alles so ein bisschen besser, es schaukelt sich hoch. Aber ich frage mich, was ist es tatsächlich der... es ist so dieses How and Why, was er sagt. Ne? How ist für mich in dem Fall tatsächlich, wie geht er auf irgendwie durch die Coffee-Meditation? Aber wieso geht er in dem Augenblick überhaupt auf? Weil dehnen, Zeit dehnen und komprimieren, man könnte ja eigentlich auch die Dauer, bis der Samen aufgeht, komprimieren und das würde alles viel schneller gehen, wenn ich wüsste, was genau ist der Punkt, wieso es aufgeht. Wenn das alles ja eh leer ist, ist es dann der Fokus, mein Fokus, es ist meine Freude, was macht den Samen auf? So, Ulrike, oder du? Wer sich mehr freut?
Also,
du hast dich schon gefreut, Ulrike, bitte beantworte sie.
Ich fang mal an und gebe das Wort dann an dich weiter, Sina. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Genau das ist der springende Punkt. Ja? Diese Gedanken sich zu machen, zu sehen, Karma ist leer und ja, tatsächlich kann diesen Samen schneller aufgehen lassen. Was kann ich dafür tun? Es ist eine Projektion. Auch Karma funktioniert als Projektion. Und das heißt, du hast im Endeffekt, wenn du wirklich dir bewusst machst, dass es so ist, die Möglichkeit, durch die 6 Vollendungen oder Vollkommenheiten, deine Samen immer schneller aufgehen zu lassen. Und es ist tatsächlich die richtige Art, darüber nachzudenken.
Ja, ich war ja auf einer Gajna-Retreat, ich kann noch etwas hinzufügen. Und in der Übersetzerklasse. Mind only und auch Wheel of Life. Es sind die Basis für das, was ich erkläre. Also das ist meine Kunshi, das ist das Behältnis, wo in der Nur-Geist-Schule meine Samen aufbewahrt sind. Leider habe ich jetzt keine hübschen Perlen rumliegen, ich habe keine Samen. Dieser Kühlschrank ist wie jeder vernünftige Kühlschrank in Abteilungen eingeteilt. Also es gibt einen großen Teil, wo all deine normalen Samen drin sind, die du so tagtäglich pflanzt, und dann gibt es da noch einen kleineren Teil. Da ist das Same des Missverstehens oder das Same der Weisheit drin. Und wenn es das Same des Missverstehens ist, ist es wie im Kühlschrank ein stinkiger Fisch, der schwappt über die Abteilung drüber und beeinflusst alle anderen Samen. Also wenn ich mit Missverstehen, und das passt perfekt zur heutigen Klasse, mit ohne Weisheit in dem Glauben, dass das Geschenk selbst existierend ist und ich selbst existierend bin und der Beschenkte selbst existierend ist, dann pflanzt du einen Samen, der mit Missverstehen durchdrungen ist. Wie gesagt, wie im Kühlschrank, wenn der stinkige Fisch drin liegt, alles ein wenig nach stinkigem Fisch oder was auch immer stinkt. Und dieser Same wird dir ein entsprechendes Ergebnis liefern. Hast du jetzt aber diesen wunderbar duftenden Samen der Weisheit, Verständnis von Karma und Leerheit, dann werden alle Samen, die da sind, von diesem wunderbaren Duft beeinflusst. Das heißt, wenn sie aufgehen, wirst du immer besser verstehen. Du wirst also, und es bewirkt auch, dass sie schneller aufgehen. Und das ist genau der Inhalt der Klasse, je nachdem, mit welchem von diesen durchdringenden Duftsamen, sage ich jetzt so mal, deinen Samen pflanzt, umso entweder hast du einen guten Verdienst oder du hast unermesslich irren Verdienst, wenn du ihn mit dem rosa duftenden Samen, alles durchdringenden Verständnis der Leerheit pflanzt. Und was du in der Kaffeemeditation machst, weil das war ja mit deine Ausgangsfrage, was du in der Kaffeemeditation machst, ist, deswegen lehrt uns Geshe-la, dass wir in der Kaffeemeditation immer die Boyfriend Revolution uns vorstellen sollen, weil das ist nämlich der Gedanke der Leerheit. Hey, ich wende ein neues System an. Ich gebe zuerst, was ich haben will. Das ist Verständnis der Leerheit. Und wenn du diesen Gedanken in deiner Kaffeemeditation sozusagen in den Vordergrund stellst, dann plötzlich duftet dein ganzer Kühlschrank nach diesen wunderbaren Rosen der Leerheit und Weisheit und bringt die Samen zum Aufgehen und bringt auch andere Ergebnisse, wie wenn du es im stinkigen Fisch Dunst liegen lässt.
Das ist ein schönes Beispiel. Vielen Dank.
Darf ich da auch noch was kurz dazu fragen?
Ja.
In deinem Beispiel mit deinem Kühlschrank, heißt das dann, dass diese neutrale Samen, die ich ja gesammelt habe, dann den Duft annehmen? Das heißt, du veränderst die dann quasi.
Ja.
Ist das richtig?
Ja, definitiv. Okay. Geshe-la hat es auch auf eine zweite Art und Weise erklärt, am Rad des Lebens, dass du selbst Samen, die du vor langer Zeit gepflanzt hast und die jetzt kurz vorm Aufgehen sind, durch die Duftabteilung beeinflussen kannst, im Sinne von welches Ergebnis sie dir bringen und eben auch, ob sie schneller aufgehen oder nicht. Hoch, hoch interessant.
Sagst du das nochmal bitte?
Du kannst mit dem Verständnis der Weisheit im positiven Sinne deine Samen beeinflussen. Und auch, dass sie schneller aufgehen. Du kannst das Gleiche aber auch mit dem Missverstehen machen, mit dem Missverständnis der Welt, mit der falschen Weltsicht. Also wir haben es im September, hatten wir ja DCI Kurs 6 und da ist ja das Rad des Lebens zentraler Bestandteil. Und dort hat Geshe-la ähnlich erklärt anhand vom Rad des Lebens. Und das eben genau der Glaube, dass zum Beispiel im Wein Entspannung drin ist, das ist Missverstehen. Praktisch die Suchtsamen nochmal zum Aufgehen und stärker werden lässt. Also das hat er es also im negativen Beispiel erklärt. Genauso wie es andersrum ist, wenn du in dem Moment verstehst, dass die Entspannung nicht im Wein ist, würdest du deine Suchtsamen vermindern. Total cool.
Ute? Die Ute ist jetzt ganz verwirrt. Ich habe da jetzt ganz, ganz einfach gelernt, aus einem Apfelsamen kann nur ein Apfel entstehen. Ja. Und ein Apfel kann keine Wassermelone werden. Also das mit dem Eintrüben kann ich mir noch vorstellen, aber komplett die Samen drehen, dass ich...
Nee, das habe ich auch nicht, das hoffe ich nicht, dass ich das impliziert habe. Karma-Gesetz Nummer 1 kannst du nicht außer Kraft setzen.
Ja,
danke für den Hinweis. Ja, falls da irgendein Missverständnis in meiner Formulierung war. Danke, Ute. Nein.
War nur so kurz mitgedacht. Hilfe, ja. Bring mich nicht durcheinander.
Nein. Danke für den Hinweis. Nein, du kannst Karma-Gesetz 1 nicht außer Kraft setzen. Aber vielleicht wird es ein super schöner Apfel, der super geil schmeckt. Oder es wird ein super schöner Apfel, der vielleicht gruselig schmeckt. Oder es wird ein super schrumpeliger Apfel, der schlecht schmeckt. Oder es wird ein super schrumpeliger Apfel, der gut schmeckt. Habe ich jetzt alle 4 Möglichkeiten? Ah, genau. Beiß mal rein. Sag mir, ob er gut schmeckt.
Danke.
Ja.
Der Geschela erzählt ja öfter dieses Beispiel, wenn man zur Blutabnahme geht und sozusagen kann man in der Zeit, bis dass ich den Befund abhole, sozusagen mit der entsprechenden Praxis das Ergebnis verändern.
Ich kann das nur bestätigen. Ich persönlich nenne diese Technik Notfall-Rejoicen. Dass du dir in dem Moment, und ich habe es einmal selber echt praktiziert, ich hatte super, super heftige Bauchschmerzen. Ich bin ins Krankenhaus gefahren und habe auf dem Weg ins Krankenhaus alles rejoiced, was ich jemals für irgendwelche kranken Menschen um mich herum getan habe. Sie haben mich 3 Stunden durch die Untersuchungsmaschine gedreht und haben mich wieder heimgeschickt und gesagt, wir finden nichts. Wenn es morgen nochmal schlimmer ist, dann kommen Sie bitte nochmal. Also genau, damit drehst du es. Und also wie gesagt, ich persönlich, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Wort von Geschela ist. Bei mir persönlich ist es unter dem Begriff Notfall-Rejoicen abgelegt. Du kannst wirklich, also wie gesagt, es ist oft so, du kannst in der Stunde einfach nicht so viele Dinge tun. Und ich glaube, Ulrike hat das auch gesagt und das finde ich nämlich auch sehr schön. Ich glaube, beim letzten Mal, wo ich dabei war, Geschela sagt doch, wir haben es in einem von den Lamrims hat das gesagt, wir haben so viel gute Samen, wenn wir sie nur perfekt bewässern würden, wären wir alle schon erleuchtet.
Was ist denn jetzt die perfekte Bewässerung? Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist es, also ich meine klar, die Vollkommenheit, was ist denn die perfekte Bewässerung?
Ich persönlich würde sagen, dass wirklich die 3 Sphären sind für mich der Keypoint. Also ich habe das Konzept, glaube ich, auf einem von meinen ersten DCI-Seminaren kennengelernt. Und ich weiß es nicht, Ulla, ob du es bestätigen kannst. In dem Moment, wo du wirklich fähig bist, eine gute Tat mit dem möglichsten Verständnis von Leerheit zu tun, habe ich das Gefühl, das Ergebnis kommt so prompt und so groß um die Ecke. Das Problem ist nur, man ist so, also ich bin so selten in der Lage, es wirklich mit all diesen Aspekten zu tun. Aber also, ich finde es super schwer, es wirklich mit diesen 3 Aspekten der Leerheit zu tun. Und dann braucht man auch noch Mitgefühl dazu. Die Liebe ist ja auch nicht zu vergessen. Während des Aktes Gebens. Im Nachhinein um die gepflanzten Samen würde ich bei der Kaffeemeditation definitiv mir wirklich nochmal die drei Aspekte der Emptiness von der Tat. Also du kannst es ja im Nachhinein machen. Wir haben ja gelernt, der Duft geht über die Abteilung des Kühlschranks rüber und beeinflusst selbst die gepflanzten Samen. Und ich glaube, wenn du das in der Kaffee-Meditation hinkriegst, als erstes ganz normal freuen, hey, ich habe jemand geholfen, und dann wirklich Karma und Leerheit. Eventuell geh wirklich durch alle drei Aspekte. Als Hausaufgabe für die Klasse ist auch eben drin, was ich vorher schon gesagt habe, in der Meditation, geh mal die anderen Vollkommenheiten durch und versuch dir diese drei Elemente der Leerheit für die anderen Vollkommenheiten zu definieren. Versuch es heute Abend in der Kaffee-Meditation wirklich für ein, zwei Dinge, die du heute getan hast. Und plötzlich dauert die Kaffee-Meditation auch ganz schön lang.
Dürfte ich dazu noch kurz eine Frage stellen? Für mich ist es immer wichtig, dass ich da konkret weiß, was ich zu tun habe. Zum Beispiel beim Beispiel geben. Wenn ich zum Beispiel in der Früh in die Arbeit fahre, da steht dann eine Obdachlose da, die verkauft ihre Obdachloszeitung und da gebe ich dann manchmal einfach ein bisschen Geld. Und würde es in dem Fall reichen, ich gehe Richtung Bahn, ich sehe sie stehen und denke mir in dem Moment, aha, ich sehe sie, weil ich sie quasi selbst gepflanzt habe und ich gebe ihr jetzt etwas, was eigentlich leer ist, dass ich quasi die Leerheit mir kurz ins Gedächtnis rufe. Und gleichzeitig weiß ich, okay, ich selbst bin auch leer. Das sind also, sage ich mal, 3-4 Gedanken. Dann gebe ich ihr was, sie freut sich natürlich extrem. Ja. Und dann gehe ich natürlich zu der Bahn, weil die möchte ich erreichen, weil ich natürlich auch nicht, ja, ich muss halt in die Arbeit, ne? Würde das reichen an 3 Sphären praktizieren oder ist das zu wenig oder sollte man dann nachher... Also oft sitze ich dann nachher in der Bahn und freue mich einfach über, dass sie so eine Freude hatte. Und das dauert dann halt kurz und dann ja, ist halt wieder der normale, sag ich mal, der normale Alltag ist wieder da.
Aber ich glaube, wenn du es wirklich, also ich finde gerade jetzt jemand auf der Straße was geben, wenn du da diese 3 oder 4 Gedanken hast, finde ich es wunderbar. Ich würde noch den zweiten Flügel dazu tun, die Leerheit. Ich würde noch die Liebe dazu tun. Und da finde ich es einfach wirklich perfekt, dieses Dankbarsein, dass es jemand gibt, dem du geben kannst. Also auch das ist ja, also wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Ausbaustufen dazu. Aber also wie gesagt, ich kämpfe immer oder versuche immer nicht kämpfen. Ich versuche immer nicht nur die Leerheit, sondern auch die Liebe dazu zu tun. Wir brauchen beide Flügel.
Ja, ja, ein guter Punkt. Dankeschön.
Ja, ja.
Okay, passt. Danke für die Antwort.
Gut. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, nächste Woche geht es um die direkte Erfahrung der Leerheit. Holger macht nächste Woche, Ulrike, gell? Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind auch ganz viele Aspekte von den 24 Stunden danach auch nochmal genauer erklärt. Jo, dann Ute, würdest du für uns die Abschlussgebete sprechen, bitte?
Das kann ich.
Danke dir.
Bei uns klingelt es allerdings viel.
Das war jetzt bei mir.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddha. Und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Ich wollte nochmal die Hallo in das immer.
Danke euch ganz, ganz herzlich. Die drei Sphären sind wirklich es wert, sich immer wieder vor Augen zu führen. Und auch die Meditation dazu finde ich wirklich gut, sich wirklich jede Vollkommenheit einfach nochmal vorstellen, was sind die drei Sphären. Ich sage danke, wünsche euch noch einen schönen Halloween-Abend und wir sehen uns nächste Woche, nachdem wir unseren Ärger erfolgreich bekämpft haben. Danke euch. Ciao, ciao.